sind wir in Vorletzte dieser Serie. Die Zeit vergeht so schnell. Ne? Das ist schon vorletzter Teil 5. Heute ist genau, der Titel heißt, bin ich großzügig? Aha. So, weil manchmal so, wenn du dann mit jemandem telefonierst, hey, was war dann die Predigt von letzten Sonntag? Es ist einfach, wenn du dann sagst, bist du großzügig, zu fragen, ist immer leichter als, aber die Frage gilt ja an dich und an mich selber. Bin ich großzügig? Müssen wir ja auch mal diese Frage beantworten. Und ich bete wirklich, dass ihr euch dieses biblische Prinzip aneignet. Das wird euer Leben verändern, das glaube ich von ganzem Herzen. Es wird euch segnen, es wird das Reich Gottes beeinflussen, das Reich Gottes sich ausbreiten. Und aber Gottes Werk in eurem Leben, dass er sein Werk tut. Und wir steigen ein in die Bibelvers, Johannes Kapitel 12, Vers 1 bis 7. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hat. So, das ist jetzt übrigens 2 Monate nach der Auferweckung von Lazarus. Lazarus war ja Johannes Kapitel 11 und jetzt kommt 2 Monate später Jesus Besuch, die 3 Freunde, Lazarus, Maria und Martha. Okay? So nur, damit ihr im Hintergrund Wissen hier habt. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen. Und Martha macht wie gewohnt was? Diente, ne? Immer. Irgendwie, das ist Stärke und Schwäche, in Anführungszeichen. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Er sagte aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft wird und der Erlös den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie, möge sie es auch bewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Eine erstaunliche Passage und Geschichte. Weil hier offenbart Gott durch sein Wort 2 Herzen. 2 Herzen. Das ist richtig ein Kontrast, wie nirgendwo zu sehen ist. Einfach hier ein großzügiges Herz und ein egoistisches oder ein selbstsüchtiges Herz. Okay? Ja, hier wird dargestellt, dargelegt, so sieht man, wie diese 2 Herzen sind. Ja? Beide hat mit Geben zu tun. Maria kam und brachte ein extravagantes Geschenk. Das zeigt ihr Herz. Stimmt's? Und dann Judas, es wurde auch, ja, er verachtet das, was Maria tat. Und das zeigt auch sein Herz. Und so, wir wollen diese 2 Fragen stellen. Warum hat Maria so ein extravagantes Geschenk gemacht? Was hat sie dazu bewegt? Und die andere Frage ist, warum hat das Judas so gestört? Es stört ihn ungemein, ne? Brachte ihn auf die Palme, warum diese Frau so ein Geschenk machte für Jesus. Und da wollen wir wirklich diese Frage beantworten. Erstens, der Feind der Großzügigkeit. Der Feind der Großzügigkeit ist die Selbstsucht oder der Egoismus. Das ist der Feind von Großzügigkeit. Wir haben ja bei diesen 4 Kelche und bei Gebet haben wir ja gesagt, es gibt ja, die einfachste Theologie ist, Gott ist gut und Satan ist böse. Stimmt's? Und jetzt ist eine andere zum Thema Pass, eine Basics-Theologie. Beide ist G und G und S und S. Gott ist großzügig, G und G. Satan ist selbstsüchtig. Ne? Er will ja immer selbst. Und das ist von Anfang an so. Und leider, als wir in die Sünde gefallen sind, haben wir auch. Wir sind dann von Geburt an egoistisch. Stimmt's? So als kleine Kinder, die sind ja immer so, das ist mein, mein, mein. Ne? Irgendwann kommt dann die Zeit, wo du dann als Eltern nicht mehr um Gerechtigkeit besorgt bist, sondern um Ruhe. Du willst Ruhe haben. Gib mir! Hauptsache Ruhe. Als ob dieser Streit endlich mal zu Ende geht. Und das sind ja auch die schwierigsten Dinge in der Ehe. Manchmal, ja, die hat keine Liebe mehr. Warum eine Ehemann oder eine Ehefrau, die Ehepartner betrogen hat. Ich glaube, ich habe eine Offenbarung zu sagen. Nicht, weil er oder sie den Partner nicht liebt, sondern weil er sich selbst mehr liebt als die andere. Das ist das Problem dann in der Ehe. Selbstsucht, Egoismus. So, Egoismus oder Selbstsucht fördert sich selber, schützt sich selber, achtet auf sich selber und sorgt für sich selber. Stimmt's? Das ist der Egoismus. Gesagt, Hauptsache mir geht's gut zuerst. Und diese sich selbst fördern, schützt das Selbst und dann sorgt für sich selbst. Das ist das Problem. Weil Gott sollte doch diejenige sein, der uns fördert, der uns beschützt und der uns versorgt. Stimmt? So, dieses Selbst, das ist ja was der Teufel ja auch. Der Teufel macht ja immer alles selbst. Er möchte sich selbst erhöhen, er möchte alles selbst. Anstatt wirklich Gott, der Gott ist, das für uns macht. Ja? Und dieser Egoismus, weil das von der Kindesbeine an in unserem Leben, das ist so wie eine Festung in unserem Leben, stimmt? Du bist jetzt so lange egoistisch gelebt, so wie wir alle. Und der Feind hat so einen Raum und einen Platz in unserem Leben, dass das wirklich zu einem Kampf ist und zu einer Festung ist, dass Gott wirklich durchbrechen muss in unserem Leben, dass das wirklich diese Festung zerstört wird, so dass Gott wirklich hineinkommen kann in diese Bereiche auch. Weil das ist nicht natürlich für uns. Ja, wer ist sehr natürlich, dass er sehr großzügig ist? Ich glaube, keiner von uns. Weil das einfach nicht von dieser Welt ist. Das ist sehr göttlich hier, weil Gott so ist. Er möchte, dass wir wie er. Ja? Und deswegen gesagt, hey, lass uns Gott wirken lassen in unserem Leben. So, Judas benutzt diese Ausrede. Und das ist ja, ich möchte, dass ihr wirklich diese Ausrede hört, weil wir hören immer wieder und manchmal sagen wir auch das. Ne? Warum wurde das nicht verkauft um 300 Denar, so ungefähr? Habt ihr schon mal jetzt gehört? Und sollte dem Armen geben. Ne? Manchmal sagen wir auch schon mal solche Sätze in Anführungszeichen, weil das ist eine egoistische Aussage ist, weil da steht klipp und klar, er ist nicht besorgt um den Armen. Weil Judas versucht, seinen eigenen Motiv zu verdecken, seinen Egoismus zu vertuschen, indem er einen Finger auf Maria zeigte, die extravagant gibt. Extravagant, was ist eigentlich extravagant? Wir sagen immer, oh, aber das ist wirklich extravagant. Extravagant ist jeder, der mehr hat, als wir es haben. Dann sagen, boah, das war wirklich extravagant, was der hat oder was er gibt. Weil der hat mehr als wir. So, wir können mal erinnern, wir haben damals als Familie, wir sind dann plötzlich umgezogen in eine Location, die wirklich toll war, wirklich 5 Minuten oder 10 Minuten Autofahrt sind wir dann schon am Strand und so weiter und so fort. Und das Haus war wirklich groß im Vergleich. Also das war, ich war in der 6. oder 7. Klasse war ich. Als bevor wir da, haben wir immer gesagt, so neidisch geguckt, was andere Menschen da in einem tollen Location gewohnt haben. Bis wir dann da gewohnt haben, als junge Familie, gesagt, ey, ist nicht schlecht. Ne? Und dann läufst du Viertelstunde, bist du am Strand und dann wirklich toll, also wirklich tolle Gegend für uns als Kinder damals. Und haben wir Hunde und so weiter. Und so. War wirklich als junge Kerle, war wirklich volle Begeisterung. Und das ist, also gesagt, das Extravagant ist jeder, der mehr hat als wir. Und das ist dann was, was in unserem Herzen ist. Ja, immer diese Ausrede und Finger zeigen auf anderen. Und Judas hier ist ja der Verräter, stimmt's? Das ist ja das. Das Problem ist, ist ja nicht das Problem von Judas allein eigentlich, sondern die ganze Jünger sind, haben dieses Problem. Ihr wisst doch, dass sie alle ja so fixiert, dass Jesus das Königreich auf der Erde aufrichtet für Israel. Stimmt's? Könnt ihr noch erinnern? Ja? Ich kenne ja diese Geschichte, während sie spazieren oder am Laufen. Und dann, als sie dann ankamen am Abend, Jesus hat gefragt, worüber habt ihr gesprochen? Wisst ihr, was die Antwort war? Wer der Größte sei im Reich Gottes, stimmt? Sogar, dass die Eltern oder die Mama von Jakobus und Johannes zu Jesus kam und bat ihn. Ist ja das Problem nicht nur bei Judas, sondern bei allen. Selbst nach der Auferstehung, bevor Jesus gen Himmel aufgefahren, wieder die Frage, Herr, stellst du das Königreich wieder her? Und was war die Antwort von Jesus? Ist nicht dein Bier. Kümmere nicht darum. So, das ist diese Denken der Jünger. Sie wollen unbedingt dieses Königreich. Und das ist ja manchmal leider das Problem auch, diese Marke von Christentum, die wir Land auf Land ab sehen und hören. Nämlich was? Wir dienen Gott, um das zu bekommen, was er für uns geben kann. Das ist diese Marke von Christentum. Ja, wir dienen Gott, wir machen, wir tun, damit er uns segnet. Das ist sowas von falsch. Ja? Wenn wir Gott dienen, geht es doch nicht darum, was Gott für uns tun kann, sondern darum, was wir für Gott tun können. Das muss unsere Mentalität sein. Ich möchte, dass wir als Gospel House so gesagt, wir geben, wir dienen, weil wir Gott lieben. Es geht um Reich Gottes und es geht nicht um uns. Das muss unser Motiv sein. Alles für das Reich Gottes. Und der Grund, warum Judas so verärgert war, weil er ein Dieb war, steht da. Ne? Er war ein Dieb. Ja? Er nahm das Geld für sich selbst. Das ist für mich, wie gesagt, das gibt's so gar nicht. Er hat ja diese Opferkasten. Er verwaltet das Opferkasten. Manchmal frage ich mich, gesagt, warum? Ja, wer war der Chef von den Ganzen? Jesus. Ja, er war doch der Leiter von diesen 12. Meinst du nicht, dass er das weiß, dass Judas ein Dieb war? Ja. Natürlich weiß er. Schon am Anfang gesagt, habe ich euch nicht 12 ausgewählt? Was hat er dann gesagt? Einer von euch ist der Teufel. Er weiß, dass er ihn verraten wird. Er weiß es. Und trotzdem gab er ihm die Opferkasten, es zu verwalten. Das ist für mich, als ich nochmal nachgedacht habe, ist mir schockierend. Weil normalerweise so denken wir, Mann, der hat doch ein Problem in dem Bereich. Dann muss man doch nicht noch ihn in Versuchung bringen, indem man ihm noch das anvertraut. So denken wir, stimmt's? Aber Jesus denkt anders. Jesus gab ihm, vertraut ihm das an. Und hier ist der Grund. Jesus gab ihm nicht, damit er zum Scheitern kommt, sondern er gab ihm das, um ihm zu helfen, erfolgreich in seiner Schwäche. Das ist, was Gott tun möchte in unserem Leben. egal in welchem Bereich, er möchte, dass du durchbrichst in deine Schwäche, nicht um dich zum Scheitern zu bringen. Ist das nicht herrlich? Jesus denkt anders. Er möchte uns helfen, durchzubrechen, erfolgreich zu sein in dem Bereich, wo wir vielleicht schwach sind, wo wir vielleicht versucht worden sind. Ne? Gott versucht uns nicht, der Jakobusbrief, der Teufel versucht uns, aber hier, aber Gott testet uns, um uns Gelegenheit zu geben, damit er uns segnet. Das ist es. So, 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13, kennt ihr diese Bibelstelle? Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Ist nicht schwer, ist nur menschlich. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Es wird nicht so schwer, dass es über euer Vermögen, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. So, ja, Gott wird niemals zulassen über euer Vermögen. So, Judas hat diese Opferkasse, ihr wisst ja, Jesus ist ja auf dieser Reisedienst, ne? Und wenn er dient, dann gibt Menschen ja in diese Opferkassen rein. So ist ja normal, ne? Und Judas verwaltet das und Judas ist unglaublich. Also er nimmt aus diesem Kasten und steckt in seine eigene Tasche. Keiner von uns hier, ich glaube das nicht, keiner von uns wird das wagen, Gottes Geld aus dem Eimer hier zu bedienen. Das für mich ist ja unglaublich, was der Judas hier macht. Das ist für mich, wie kann man das machen? Dass er das, also das ist für mich richtig unverständlich. Bis jetzt immer noch. Deswegen war es ja interessant, dass Jesus, hier Johannes benutzt, er war ein Dieb. Ist ähnlich so wie von der Predigt von Malachi, der gesagt, ihr beraubt mich. Ist es genau das Gleiche. Ja? Wenn wir hier von dem Eimer hier uns bedienen und genauso, wenn wir den Zehnten nicht geben, in dem Sinne, ihr beraubt mich. Ich möchte nicht lange wiederholen, weil einfach interessant, dass das einfach die Parallelität. Es geht um Herz, okay? Es geht um Herz, nicht um das, was hier getan wird. So, der Feind der Großzügigkeit ist Selbstsucht, Egoismus. Zweitens, die Extravaganz der Großzügigkeit. In der Bibel gibt es sehr viele extravagante Beispiele übergeben. König David zum Beispiel. König David gab für den Bau des Tempels, er hat ja viel beiseite gelegt, damit Salomo dann loslegen kann. So summa summarum, was er dann beiseite gelegt hat, um für den Tempelbau gespendet hat, wenn jetzt auf den heutigen Tag berechnet, ist um 21 Milliarden. Sehr viel, ne? Sehr viel. 21 Milliarden, das ist wirklich nicht schlecht. Aber interessanterweise, Jesus sagte, als er die ganzen Leute, die beim Opferkasten gibt, sagte dann zu dieser Witwe, sie gab extravagant. Es waren nur 2 Pfennige. Ihr merkt, es geht nicht um den Betrag. Das ist ja, was wir immer denken. Ich habe kein Interesse um den Betrag, sondern es geht um das Herz. Die Haltung dahinter, das ist, was Jesus sucht, nicht den Betrag. Du kannst den Betrag so viel geben, willst. Das wird ja Gott nicht beachten, aber was ist dann die Haltung dahinter, die Attitude? Was ist dein Herz? Dieses Salböl ist 300 Denar, stimmt? Er hat gesagt, um 300 Denar. Ein Tageslohn ist 1 Denar. So 300 Denare ist ungefähr ein Jahreslohn. Ja, wenn man alle Sabbat und Feiertage abzieht, dann hast du ungefähr 300 Tage. 300 Denare ist ein Jahreslohn. Ist das nicht extravagant, wenn jemand einen Jahreslohn gibt? Ist schon eine Menge. Jahreslohn ist schon, das ist schon extravagant. Und jetzt stell dir mal vor, dein Jahreslohn vertickerst du, indem du ein Parfüm kaufst und dieses Parfüm dann auf die Füße von Jesus ausgießt. Und dann trocknest du das mit deinen Haaren. Das ist extravagant, Sims. Das ist richtig, boah, wie kann man das machen? Und jetzt die Frage ist, welches Opfer könnt ihr Gott machen, das wirklich so extravagant ist? Wie viel Geld kannst du Gott geben, das ihn beeindruckt? 1 Million? 100 Millionen? Weniger? Ihr wisst, es gibt keine Summe dieser Welt, die ihn beeindrucken kann. Stimmt's? Warum? Ihm gehört doch alles. Er braucht dein Geld nicht. Jetzt, ich habe letztes Mal schon versprochen, ich möchte euch mal wirklich mit in den Himmel in Anfang sehen, gemäß sein Wort, mitnehmen als Reiseführer. Ne? Offenbarung Kapitel 21. Steht nicht in eurem Zettel, aber wenn ihr dann zu Hause lest, gesagt, wir wollen den neuen Jerusalem mal ein bisschen anschauen, gemäß der Bibel. Es ist 2220 Kilometer weit, 2220 hoch, 2220 lang. Das neue Jerusalem, ja. 12.000 Stadien, so wenn man jetzt berechnet. 2220 Kilometer lang. Weit, hoch und so weiter und so fort. Die Mauer. Aus was ist das gemacht? Diamanten, Rubinen, Jaspis und so. Alle Edelsteine. Ich sage, Gott muss ja irgendwas mitmachen. Ne? Und er hat gesagt, das lag ja so rum. Ich sage, er muss ja irgendwas machen. Wenn du denkst, das ist jetzt das Kostbarste auf dieser Erde, ist gesagt, Gott pflastert damit seine ganze Wand oder seine ganze Mauer. Okay? Das Asphalt ist Gold, haben wir ja letztes Mal gesagt. Das lag so rum, gesagt, Gott muss irgendwas machen. Und jetzt, seine 12 Tore, 2220 Kilometer hoch. Aus was ist das gemacht? Aus Perlen. Ja? Nicht diese selbstgezüchtete. Das Allerfeinste. Ist Gott dann beeindruckt von deinem Geld? Come on. Ja. Versteht ihr? Wird nichts, also von dem Punkt an gesagt, Gott ist nicht beeindruckt. Aber es gibt doch eine Sache, die ihn sehr beeindruckt. Nämlich diese Bibelvers hier. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften. Das ist ja die Geschichte, dass Paulus zu den Gemeinden in Griechenland gesagt hat, hey, wenn ihr dann sammelt für die Korinther, ja, gesagt, das ist hier was ihr, also er sagt nicht zu den Korinther, damit sie sammeln für jetzt Homosorum, zu mazedonische Gemeinden. Und jetzt gesagt, und sie geben nicht nur so, wie wir es erhofften, sagt Paulus, jetzt achte darauf, sondern sich selbst geben sie hin. Zuerst dem Herrn. Wieder das Wort zuerst. Ne? Nichts beeindruckt Gott mehr, wenn du zuerst dich selbst Gott gibst. Hingabe beeindruckt Gott immer. Du kannst etwas Extravagantes Gott schenken, nämlich dich selbst. Und das beeindruckt Gott. Wenn du dich selbst Gott gibst, du kannst dir selbst Gott schenken. Und das beeindruckt Gott. Ja? Und deswegen sagen, hey, er möchte dein Herz. Und weil er dein Herz hat, dann hat er auch dein Portemonnaie. Das ist, das ist so. Ja. Du kannst nicht sagen, oh Gott, ich gebe dir alles, außer mein Portemonnaie. Nee, dann hat er nicht alles. Aber wenn du sagst, hier, nochmal, ja, es geht nicht um den Betrag, stimmt's? Es ist nicht um den Betrag, überhaupt nicht, sondern um dein Herz, die Einstellung dahinter. So, es gibt drei Ebenen von Geben in der Bibel, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. So, der Basic, Zehnte, das ist der allerunterste Level. Und dann kommt der nächste, Opfer. Ja, das ist obendrauf. Und dann kommt extravagantes Opfer oder ein schmerzhaftes Opfer, je nachdem, wie du benennen willst. Weil das ist wirklich on top. Es gibt halt leider in Deutschland keine Statistiken. So. Ich liebe manchmal Statistiken. So, ne? Aber in den USA gibt es solche Statistiken. Aber in den USA wurde gesagt, es gibt nur 3-5% der Christen, geben ihre Zehnten. Das ist wenig. 3-5% der Christen geben ihre Zehnten. 93-95% geben nicht. Aber interessanterweise, sobald man den ersten Punkt geschafft hat, schafft man auch den zweiten. Warum? Weil der Fluch ist gebrochen, stimmt's? Der Segen fließt und so. Deswegen, und dann, irgendwann kommt dann auch der dritte, aber interessant, dass du gesagt hast, hey, der dritte ist so, das ist ja, ich muss immer versuchen, dass die Leute aufpassen, ich sage, hey, du musst das tun, was Gott dir sagt, nicht weil irgendjemand dir sagt. Du musst Gott gehorchen, nicht ob jemand oder überhaupt nicht. Es ist nicht um keine Manipulation, sondern du musst das tun, was Gott dir sagt. Und du gibst, was Gott dir sagt. Ja. Und Maria wusste ja nicht, wofür sie das gab, ne? Weil Jesus sagt, das ist für mein Begräbnis. Ihr kennt ja die Geschichte, dass es kurz vor Sabbat war. Deswegen mussten sie schnell den Leichnam runternehmen und dann, die haben ja keine Zeit mehr, ihn einzubalsamieren. Deswegen war ja am Sonntag früh, brachten sie 100 Pfund, die Frauen und Maria auch nur, 100 Pfund, um Jesus einzubalsamieren, weil die, wie gesagt, wegen Passa und wegen Sabbat nicht geschafft haben. Und sie kamen zu spät. Ne? Jesus hat schon ausgecheckt. Zu spät. Weil Jesus braucht das nicht. Aber es war interessant, dass jetzt kommt dieser dritte Punkt, die Belohnung der Großzügigkeit. Ihr wisst, gesagt, sie tat das einfach so, weil als Liebesbeweis, denn als sie dieses Salböl über meinen Leib goss, tat sie es zu meinem Begräbnis. Das ist Parallelstelle, Matthäus 26, Vers 12 und dann auch eine andere Parallelstelle, Markus 14. Wenn, eigentlich die gleiche Bibelvers, wenn ihr Markus 14 liest, 3-9, ja, Vers 3, als er in Bethanien war, in dem Haus Simons, der Aussätzigen, das ist dann interessant, das ist plötzlich so eine ganz Ausweichung. Aber dann hier, achte auf Vers 9, die ein bisschen anders, ich lese mal Vers 8 zuerst. Sie hat getan, was sie konnte, sie hat es im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt, aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium, das ist jetzt der Unterschied, aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Und das ist, was wir jetzt gerade tun. Wir reden von Maria, die das jetzt getan hat. Ja? Maria kam und erwartet keine Belohnung. Sie hat ja nicht getan, damit sie berühmt werden. Das war ja nie ihr Motiv. Dass sie in dem Bestseller erwähnt wird. Ja, die Bibel ist immer noch der Bestseller als Buch. Sie kommen einfach, um den Herrn zu ehren. Warum, wir haben ja vorhin gefragt, warum tat Maria das? Und das stört dem Judas so. Extravagantes stört immer einen Nicht-Zehntengeber, sagt man so. Man ist immer gestört von dem, der gibt. Weil der Grund, warum Maria es gab, haben wir ja vorhin gesagt, 2 Monate vorher war ihr Bruder tot. Und jetzt erlebt sie ein der größten Wunder ist Totenauferweckung. Stimmt? Und glaubt ihr das nicht, dass ihr Perspektive über weltliches Besitz sich komplett verändert hat? Weil wenn man tot ist, du kannst sowieso nichts bringen. Es wird alles kein Wert mehr. Und ihr Perspektive über Besitz und Reichtum und was weiß ich, hat sich verändert. Und ich möchte euch deswegen auch daran erinnern. Hey, du warst auch tot gewesen. Stimmt's? Wir waren doch alle tot in unseren Vergehungen, in unseren Sünden. Und jetzt hat Gott dich lebendig gemacht. Die Auferstehungskraft Jesu Christi lebt in uns. Du bist lebendig. Und sogar noch mehr. Er hat dich versetzt. Wohin? In den himmlischen Regionen. Und hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Das hier kannst du nicht vergleichen mit dem, was er getan hat für dich. Deswegen sollte auch das jetzt eine komplett eine andere Perspektive, wie wir leben, weil das sollen wir benutzen für das Reich, nicht für uns. Ja? Großzügigkeit kommt aus der Dankbarkeit. Wenn du dankbar bist für das, was er in deinem Leben getan hat, das fließt einfach. Ja? Nochmal, Maria hat das nie erwartet, belohnt zu werden, aber sie wurde trotzdem belohnt. Das war nicht ihr Motiv, aber du weißt ja, Gott belohnt immer Großzügigkeit, stimmt's? Du kannst Gott nicht übertrumpfen beim Geben. Hab noch nie erlebt, ja? Hab noch nie gewonnen gegen Gott. Ja? Hört schon mal, mach doch eine Wette mit Gott, gesagt, ob du gewinnst. Er gibt dir immer mehr. Er belohnt dir. Ich sag, das ist nicht unser Motiv, aber Gott ist halt, das ist sein Wesen. Ne? Das ist aber, weil Gott ein Belohner ist, das ist sein Wesen. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glaube ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ja? So, ich möchte mal kurz, bevor wir jetzt auf diese Belohner-Sache jetzt kommen, nochmal einfach diese Definition von Großzügigkeit. Großzügigkeit ist, wenn wir geben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Egoismus ist, wenn wir geben und denken, dass Gott uns was schuldigt hat. Das ist Egoismus. Ja, Gott hat uns was schuldig, überhaupt nicht. Ja, Gott ist immer ein Belohner. Er wird immer dir zurückgeben. Wie gesagt, das ist nicht unser Motiv, aber Gott ist einfach ein Belohner. Und was ist denn dieses Wort belohnen? Interessant, dieses Wort gibt es nur ein einziges Mal, und zwar hier. Dieses Wort hier. In der ganzen Bibel ist nur einmal das Wort belohnen gibt. Und das ist als zwei griechische Wörter. Der erste Wort ist ein normales Wort, was tagtäglich ist. Und zwar bedeutet, eine Person einzustellen und ihm das Lohn zu zahlen. So, ne? So, Wenn du jemanden einstellst und ihm dann den Lohn gibst, und das ist der erste Wort. Bezahle. Ja, ganz normal. Aber das zweite Wort ist das, was erstaunlich macht, nämlich extravagant zu geben und darüber hinaus. Nicht nur das, was soll, sondern drüber. Und dieses Wort, dieses Zusammenbringen, dieses Wort, ist dieses Wort Belohner. Nämlich, Gott gibt dir nicht nur das, was du verdienst, sondern mehr. Mehr als du erwartet, mehr als was du. Das ist, was Gott ist. Gott tut das nicht. Er ist so. Von seinem Wesen her. Er ist ein Belohner. Ja? Das ist sein Charakter. Gott, immer jetzt diese Doppel-Negativ. Gott kann dich nicht belohnen. Er kann das nicht. Ja? Gott muss immer sagen, es tut mir leid, ich kann das einfach nicht. Ich muss. Was sein Wesen ist. Gott belohnen. Großzügigkeit. Das Problem ist, viele Menschen verwechseln zwischen gesegnet und belohnt werden. Ja? Gott hat uns finanziell gesegnet. Preis dem Herrn dafür. Aber Gott möchte dein Belohner sein. Das ist nochmal eine andere. Nämlich 1. Mose Kapitel 2 kennt ihr, ja? Die Belohnung. Gott sagt was? Ich bin deine Belohnung. Ich möchte eher das als nur gesegnet sein. Nämlich, dass Gott mich belohnt mit sich selber. Ich bin deine Belohnung. Wenn du Gott hast, hast du alles. Nicht nur gesegnet. Versteht ihr? Das ist nochmal ein anderes Level. Ich möchte euch noch auf dieses Level bringen. Nicht nur gesegnet sein, preis dem Herrn für gesegnet sein, aber Gott möchte noch dein Belohner sein. Dass er dich belohnt mit sich selber. Ich bin das, was du hast. Das reicht. Wenn du Gott hast, es langt. Stimmt's? Mehr als genug. So, deswegen, ich habe so eine Bürde gesagt, hey, dass jedes Mitglied und auch jeder Gast hier in diesem Haus, im Gospelhaus, zuerst ein Zehntengeber und ein großzügiger Geber ist und vor allem gesagt, dass Gott dein Belohner ist. Das ist mein Herz für dich. Ja? Und es ist immer ein Kampf. Ein uralter Kampf. Es hört wie Kindesbeine an. Und es ist immer diese Frage, bin ich großzügig oder bin ich egoistisch? Lass uns beten. Was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Frag den Heiligen Geist, weil bin ich großzügig? Ja? Und ich muss sagen, ich bin es nicht immer. Manchmal bin ich, manchmal bin ich nicht. Ich muss sagen, ich kämpfe auch mit. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Ne? Und deswegen ist der Heilige Geist muss wirken in unserem Leben, dass er uns einfach tief in unserem Herzen, diese Festung zerstören. Dass wir so wie Gott sind, dass großzügig. Herr, ich bete, dass du in unserem Herzen wirkst. Dass du diesen Egoismus und Selbstsucht aus unserem Herzen rausreißt und dein Wesen in uns vermehrt einpflanzt, Herr. So wie du großzügig sein. Dafür beten wir, Herr, dass du uns veränderst. Vater, wir wollen wirklich, dass du unser Belohner bist. Wir wollen gesegnet sein, aber wir wollen, dass du unser Belohner bist. Wir wollen dich haben. Wir wollen dich, Herr. Nicht nur deine Segnung, sondern wir wollen dich. Dafür bete ich, Vater, dass du wirkst, dass du redest, dass du in unserem Herzen das tust. Dafür danken wir dir, Herr, geben dir alle Ehre in Jesu Namen. Amen.